da etwas ganz Neues geweckt wird in dir. Ein Hunger nach diesem Wort Gottes selbst zu lesen und dann auch prüfen zu können, was der da vorne predigt. Eine Predigtreihe über den Prophet Elia. Heute möchte ich mit seinem Namen eine Berufung verbinden. Gott hat etwas mit dir vor. Über Elia predigen, diesen großen Propheten des Alten Testaments, ein Mensch, der Gott über alles geehrt und geliebt hat, der Gottes Wort und Absichten verkündigt hat in seiner Zeit. Und unsere Zeit braucht Menschen wie ihn, im Großen wie im Kleinen. Menschen, die sich nicht korrumpieren lassen, Menschen, die an Gottes Wort festhalten und für andere Ermutigung sind. Menschen, die Gott suchen. Kennt jemand von euch Tom Landry? Sagt dieser Name irgendjemand was? Ja, oh, ja, an American wife, she knows. Okay, Tom Landry, 29 Jahre lang, du kannst mich dann korrigieren, 29 Jahre lang war er ununterbrochen der Trainer des berühmtesten Football-Teams der USA, der Dallas Cowboys. Stimmt, soweit stimmt's. Okay. 20 Mal hintereinander hat er mit seiner Mannschaft die Meisterschaft gewonnen. 20 Mal hintereinander. In den USA ist der Mann eine Legende und deshalb kannst du auch spontan sagen, kenne ich, klar. Tom Landry war Christ. Ein Mann, der durch seine Integrität überzeugte. 23 Jahre lang gehörte er zum Vorstand des Theologischen Seminars in Dallas. Das ist eine evangelikale Hochschule. Wenn man ihn nach seinen Prioritäten gefragt hat, dann hat er geantwortet, zuerst Gott, dann die Familie und zuletzt Football. Tom Landry spielt heute in einer anderen Liga. Er ist bei seinem Herrn, er ist bei Jesus, an den er geglaubt hat. Aber mich begeistern solche Leute, Menschen, die durch ihre Größe nicht verdorben wurden, Menschen, die demütig geblieben sind und Gott lieben. Menschen, die ihre öffentliche Verantwortung auch dazu nutzen, um Gott zu dienen. Menschen Gottes, die prophetisch leben, weil sie schon allein durch ihr Leben Ermutigung sind oder Ermahnung. Und es wird nun einige Wochen so sein, mal Ausnahme Pfingstsonntag, da will ich auch Pfingsten würdigen, dass wir uns mit Elia beschäftigen, der ein Held war, ein Prophet war. Und er steht auf gegen die Gottlosigkeit seines Volkes und seiner Regierung. Er nimmt kein Blatt dabei vor den Mund, wird aber auch nie anmaßend oder überheblich. Er ist ein Diener Gottes, ein Prophet, Elia. Und wie er wollen wir prophetisch leben in einer gottlosen, in einer nachchristlichen Zeit. Und das ist das Thema in den nächsten Wochen. Aus dem Alten Testament möchte ich, das ist jetzt mein Lesetipp für euch auch zu Hause nochmal, aus 1. Könige Kapitel 16 lesen, ab Vers 29. Da steht, Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr König Asas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isebel, die Tochter König Etbaals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelischer König vor ihm. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre dir, bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du heute Morgen neu zu uns sprichst, dass wir dein Wort verstehen, was es für uns heute bedeutet, für unseren Lebensalltag. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst, dass es in unserem Leben etwas bewirkt zu deiner Ehre. Amen. Es ist gut, wenn wir erstmal einen geschichtlichen Einblick gewinnen über Elia. Ich will euch nicht mit Geschichte langweilen, aber um unsere Zeit zu verstehen, müssen wir uns mit Geschichte beschäftigen. Die Bibel ist ja zum großen Teil ein Geschichtsbuch. Da beschäftigen wir uns mit Gottes Geschichte, mit dieser Welt. Gottes erklärte Absicht ist, dass wir aus dieser Geschichte lernen. Für unsere Zeit, für unsere ganz persönliche Situation. Wie war das damals? Drei berühmte Könige hatten Israel um 1000 vor Christus zu einem blühenden Land gemacht. Welche drei Könige hatten das getan? Saul, David, Salomo. Als Salomo starb, zerfiel dieses Reich allerdings in zwei Staaten. Das eine war das Nordreich, das den alten Namen Israel trug, und ein Südreich, das Juda genannt wurde. 200 Jahre lang gab es das Nordreich, also Israel. 19 Könige regieren in dieser Zeit und alle waren sie grottenschlecht. Jedes Mal, wenn in der Bibel von einem dieser 19 Könige die Rede ist und sein Leben beurteilt wird, finden wir den gleichen miserablen Satz. Und er tat, was dem Herrn missfiel. 722 vor Christus wird dieses Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria von den Assyrern erobert und vernichtend geschlagen. Bis auf den heutigen Tag weiß man nicht genau, wo die 10 Stämme Israels geblieben sind. Nicht genau, also forscht, aber es ist tragisch, was dort geschehen ist. Das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem gab es knapp 350 Jahre, bevor die Babylonier es eroberten und 586 vor Christus die babylonische Gefangenschaft für die Juden begann, aus der sie zum Teil nach 70 Jahren zurückkehrten. Nur zwei Stämme waren das, Juda und Benjamin. Und deshalb sprechen wir von den Juden, auch wenn der heutige Staat wieder Israel heißt. Elia trat als Prophet in Israel auf, also im Nordreich. Bevor er aber die Bühne der großen Politik betrat, hatte das Volk schon einige gottlose Könige erlebt. Mit Jerobeam fing es an. Von ihm lesen wir in 1. Könige 13. Trotz allem, was geschehen war, ließ Jerobeam sich nicht von seinen falschen Wegen abbringen. Er setzte weiterhin Priester aus dem ganzen Volk zum Dienst bei den Heiligtümern ein. Wer immer sich darum bewarb, den weihte er selbst zum Priester. Das geschah im Volk Gottes. Mit Heiligtümer sind nicht Synagogen gemeint, sondern Tempel irgendwelcher Götter. Das wäre so, als wenn wir hier in der Christusgemeinde als Hilfe zur Meditation eine Buddha-Statue hinstellen würden, hier an der weißen Wand neben dem Schlagzeug. Dann wäre entsprechend dem, was damals gang und gäbe war bei Jerobeam. Er war auch politisch ein Versager. Korruption, Betrug und Mord bestimmten seine Regierungszeit und nach ihm ging es munter weiter so. Nadab war sein Nachfolger, 2 Jahre lang. Dann wurde er von seinem Nachfolger ermordet. Das war Baasha, ein Mann, den man sich nicht als Schwiegersohn wünscht. Ein übler, mordgieriger Mensch. 24 Jahre regierte er. Dann kam Ela. Der war wieder nur 2 Jahre König, bis er von seinem Nachfolger Simri ermordet wird, der dann auch gleich alle Angehörigen des Königshauses mit umbrachte. Ihr Lieben, ich spreche von den Königen Israels. Nicht Saddam Hussein, den es ja auch nicht mehr gibt, oder Mao Zedong. Was für Zustände. Ein Mörder brachte den anderen um. Abgötterei und Bosheit triumphierten. Das Land zerfiel moralisch und wirtschaftlich. Ich könnte sagen, wie heute. Wie heute. Falsche Götter bedingen falsche Moral. Und umgekehrt. Dietrich Bonhoeffer, den die Nazis kurz vor Kriegsende umgebracht hatten, hat mit unglaublich prophetischem Scharfblick von einer nachchristlichen Zeit geschrieben, die über unser Land hereinbrechen wird. Eine nachchristliche Zeit. Nicht mehr christlich. Er hat recht gehabt. Der vorläufige Höhepunkt im moralischen und religiösen Verfall des Nordreichs Israel war das Königspaar Ahab und Isebel. Soweit zur zeitgeschichtlichen Situation, in der Elia seinen Dienst als Prophet antritt. Wie war es nun, als er um 874 vor Christus anfing zu predigen? Es stand nicht gut um Israel. Es gab keine Hoffnung mehr. Die wenigen Gläubigen, die lebten im Untergrund. Die mussten sich verstecken. Im Tempel von Jerusalem standen Götzenbilder, heidnische Rituale wurden gefeiert, wo früher das Lob Gottes erklang. Jahwe, der Gott Israels, der alleinige Gott, spielte im öffentlichen Leben keine Rolle mehr. An seine Stelle waren vor allem Fruchtbarkeitsgötter getreten, die Baale, die Aschera. Das waren für den König und für die Menschen viel attraktivere Götter. Da war die Moral locker, die Sitten frei, Prostituierte dienten als Priesterinnen im Tempel. Wir beklagen den sittlichen und wirtschaftlichen Verfall in unserem Land. Und wir tun es zu Recht. Es hat unmittelbar etwas mit dem Verlust des Glaubens zu tun. Manche erinnern sich noch an das Prager Forum 2000. Da haben führende Persönlichkeiten aus aller Welt über Zukunftsfragen dieser Welt diskutiert. Der damalige tschechische Ministerpräsident Václav Havel sagte in einer Rede: Zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Zunehmende Gottlosigkeit. Als das alte Israel an diesem Punkt war und seit Generationen keine Erweckung mehr stattgefunden hatte, berief Gott einen Mann: Elia. Plötzlich und ohne jede Vorankündigung ist er da und steht vor dem König. Ein Bibelausleger schreibt über Elia: Er erschien zur Stunde Null der Geschichte Israels. Wie ein Meteor leuchtete er in der rabenschwarzen geistlichen Nacht Israels auf. Da kommt einer, der jetzt im Namen Gottes spricht. Und er tritt gegen die Gottlosigkeit in seinem Land auf. Und seine Gegner sind mächtige Leute. Der König Ahab, schwach und grausam, ganz unter der Fuchtel seiner Frau Isebel. Isebel, deren Persönlichkeit dämonische Züge trägt. Das, was sie tat, macht sie zu einem Werkzeug Satans. Es war in geistlicher Hinsicht eine ganz traurige, aussichtslose Lage. Eine Zeit dämonischer Finsternis. Der Riss zwischen Gott und seinem Volk hätte nicht tiefer sein können. Hören wir 1. Könige 16 ab Vers 30. Auch Ahab tat, was der Herr verabscheute. Noch schlimmer als seine Vorgänger. Nicht genug, dass er wie Jerobeam, der Sohn Nebats, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isebel, die Tochter König Etbals von Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelischer König vor ihm. Es ist stockfinster im gelobten Land. Was ist nur aus Gottes Volk geworden? Aber dann kommt die Stunde Gottes. Keiner hat damit gerechnet. Es war nicht vorhersehbar. Elia tritt auf und keiner weiß, woher er kommt. Er ist einfach da und erfüllt seinen Auftrag. 1. Könige 17, Vers 1. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Das ist Gottes Art, sein Wirken. Ganz plötzlich. Könnten wir das nicht auch gebrauchen hier in Deutschland? Dass Gott ganz neu wirkt, seine Stunde kommt. Beten wir dafür. Unser Volk braucht Jesus nötiger denn je. Glaubt ihr das auch? Die Gemeinde ist dann die Hoffnung für unser Land. Von uns aus soll die Botschaft ausgehen. Wenn wir uns rufen lassen, wenn wir prophetisch leben in dieser nachchristlichen Zeit, dann gibt es auch für unsere Kinder eine Zukunft. Noch eine Anmerkung zu Elias Namen. Eigentlich heißt sein Name Eli, ja. Das sind die beiden Gottesnamen in einem Wort. Elohim und Yahweh. Verbunden mit dem hebräischen Vokal für mein bedeutet dieser Name, mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist der Herr. Wenn der einfach nur hinsteht und man weiß, der heißt Elia, dann ist es schon ein Bekenntnis. Mein Gott ist der Herr. Nicht irgendein anderer. Götze. In seiner Zeit beherrschen Ahab und Isebel das Land. Sie beten andere Götter an, Baal und Aschera. Und plötzlich steht ein Prophet vor ihnen und schon sein Name ist ein unmissverständliches Bekenntnis. Mein Gott ist der Herr. Da ist ein tiefer Riss zwischen Gott und seinen Menschen. Und genau in diesen Riss tritt jetzt Elia. Viele hundert Jahre später tritt ein anderer in diesen Riss und schafft damit einen Weg zurück zu Gott. Wir kennen ihn. Jesus. Jeschua. Gott rettet. Elia ist ein prophetischer Hinweis auf diesen so viel größeren. Jesus. Und so tritt er auf, schon allein mit seinem Namen. Mein Gott ist der Herr. Er wird uns vorgestellt als Elia der Tischbiter. Irgendwo in Gilead, in Transjordanien, soll dieses Tisch belegen, so unbekannt wie Sie dich für hier im Schwarzwald. Ne? Aus einem uns nicht bekannten Grund ist dieser Mann Gottesmann und wird zum größten Propheten des alten Bundes. Er tritt vor den König und sagt, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene. Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Elia, hast du gesagt, ein Mann wie wir. Ich wünschte, wir wären wie er. Dass wir diesen Mut nehmen. Woher weiß er das eigentlich, der Elia? Wenn er da vor den Ahab tritt. Woher weiß er das? Dass es jetzt nicht mehr regnen wird. Weil Gott es ihm gesagt hat. Prophetie ist Verkündigung, Predigt, aber auch Offenbarung. Dinge kommen ans Licht, die niemand wissen konnte. Gott offenbart Menschen, was er vorhat, was kommen wird. Ich möchte jetzt niemand unter uns leichtsinnigen Floh ins Ohr setzen und ihm versprechen, dass Gott mit dir Ähnliches tun wird wie mit Elia. Elia ist selbst im großen Zusammenhang des Alten Testaments etwas ganz Besonderes. Aber was wissen wir schon, was Gott mit dem einen oder anderen von uns vorhat noch, ja? Wir werden nicht unbedingt vor Politikern und Wirtschaftsführern auftreten, aber Gott ruft dich. Gott ruft dich. Und gibt dir eine Verantwortung für diese Zeit. Jetzt. Zuallererst für deine Kinder. Deine Geschwister. Deine Eltern, für die Menschen, mit denen du arbeitest, für Nachbarn, für Freunde. Und wer weiß, zu wem du in diesem Jahr reden sollst, dass Gott dich beruft und dich sendet und du einem Menschen etwas zu sagen hast im Namen Gottes. Und da fällt auf, wie geradlinig Elia an diese Aufgabe rangeht. Er kommt direkt zur Sache. Rede nicht um einen heißen Brei. Jetzt ist es Zeit. Elia sagt, was er sagen muss. Er ist ein Bote Gottes, der einen ganz bestimmten Platz ausfüllt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und ich glaube, das gilt auch heute. Gott sucht immer wieder Menschen, die bereit sind, einen solchen Platz auszufüllen. Gott sucht Leute, die nicht im Mittelmaß stecken bleiben. Menschen, die sich nicht in ihrer Umgebung auflösen und so als Christen gar nicht mehr wahrgenommen werden. Gott sucht Leute, die fröhlich und überzeugt zu ihrem Glauben stehen, die nicht peinlich berührt sind, als müsse man sich schämen, wenn man glaubt. Was können wir hier von Elia lernen? Ich glaube, das ergibt sich aus dem, was wir bisher schon gehört haben. Gott sucht besonders in schwierigen Zeiten Leute, die sich berufen lassen. Und hier in der Gemeinde sitzen solche Leute. Vielleicht bist du noch nicht lange Christ, kommst aus keiner bedeutenden Familie, aber Gott beruft dich. Gott schaut sich um nach Leuten, die den Mut haben, laut und deutlich in einer gottlosen Zeit zu sagen, das ist falsch. Es kann was kosten, wenn man das tut. Hören wir auf mit Klagen und Jammern. Gott sucht Menschen, die an unseren Schulen, in den Büros, in den Kantinen, bei der Polizei, bei der Uni, bei McDonald's, ihm dienen. Ganz egal, wo Gott dich hingestellt hat, dass du bereit bist, ihm dort zu dienen. Wie lebst du deinen Glauben in dieser Welt? Was ist dir wirklich wichtig? Wie und wo investierst du deine Zeit? Welche Kompromisse schließt du möglicherweise am Hof Ahabs? Es ist so verführerisch, sich dort gemütlich einzurichten und nicht aufzufallen. Was können wir hier von Elia lernen? Gott hat ja keine Armee aufmarschieren lassen gegen Ahab und Isebel. Und Elia fällt nicht auf durch intelligente Diskussionsbeiträge. Gott hat schlicht und ergreifend einen Mann erwählt, ausgesucht, ihn. Und so erwählt er dich, will er dich. Er will dich an deinem Arbeitsplatz haben und hat da einen Auftrag für dich. Vielleicht stehst du in ein paar Monaten hier mit einem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin, die durch dich zum Herrn gefunden hat. Und wenn ich hier eine Ankündigung mache, Gottesdienst am Davosweg, Taufe, Fragezeichen, was wäre das für ein Hammer? Was wäre das für ein Hammer? Gott will dich. Dass du für ihn zum Propheten wirst, deinem Freund das sagst, was kein anderer ihm sagen kann. Gott will dich als Ehefrau, als Mutter, wichtiger als Karriere und alle anderen möglichen Freizeitbeschäftigungen. Wichtiger als diese Dinge sind dein Mann und deine Kinder. Willst du, dass sie einmal den Himmel mit dir teilen? Wenn ja, dann diene ihnen. Du kannst sie nicht bekehren. Aber du kannst ihnen durch dein Vorbild, Jesus, lieb machen. Und dann wird es richtig spannend, mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn der Heilige Geist dich innerlich mahnt, dich auf eine Spur setzt, mit einem bestimmten Thema nicht in Ruhe lässt, dann wird es richtig spannend in unserem Alltagsleben. Wem ich anrufen soll, wen ich besuchen soll, wem ich vielleicht eine E-Mail schreibe. Was lernen wir von Elia? Du und ich, wir stehen heute vor Gott. Denk jetzt nicht über deinen Nachbarn nach, über Frau Schmidt und Herrn Meier. Du stehst selbst vor Gott heute Morgen. Gott will dich. Gott sucht Männer, Frauen, junge Leute, ältere Leute, die ihm ganz gehören. Und dann unterschätze dich nicht. Elia kam aus Tischbe, nicht aus dem Königspalast in Jerusalem. David hütete Schafe. Eine seltsame Ausbildung, um König zu werden. Rahab, eine Prostituierte, rettete Josua und Kaleb das Leben. Maria, eine junge Frau, unbekannt aus einfacher Familie, hat Gott zur Welt gebracht. Und das sagt heute zu dir, ich will dich einsetzen. Ich will dich gebrauchen. Gott beruft dich aufs Neue und will, dass du gehst, wo immer er dich haben will. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du durch die ganze Geschichte immer wieder Menschen gesucht und gefunden hast, die sich haben berufen lassen, wie Elia. Und danke, dass du auch heute uns siehst und uns suchst. Und uns berufen möchtest. Hilf mir, hilf jedem von uns, uns darauf einzulassen.